Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis und bei uns geht es heute um das Thema Wanderreiten. Spätsommer und Herbst sind die beste Zeit für eine tolle oder mehrtägigen Trail und zum ganz besonderen Erlebnis wird so ein Wanderritt natürlich zusammen mit einer netten Gruppe und durch abwechslungsreiche, schöne Landschaften. Sabine Zuckmantel ist Mitglied der Deutschen Wanderreiterakademie. Frau Zuckmantel, Sie sind ausgebildete Wanderrittmeister und Sie bieten Wanderritte durch das wunderschöne Havelland an. Erstmal schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, wir haben Sommer und brauchen wir nicht lange überlegen. Bald kommt der Herbst und ich denke mal, das ist vermutlich auch die schönste Zeit für solche Aktivitäten, für Wanderritte, ne?
Ja, das ist richtig. Sagen wir mal, letzten Endes hat jede Jahreszeit ihre Reize zum Wanderreiten, aber ich persönlich bevorzuge das Frühjahr und auch den Herbst. Zum einen sind da die Temperaturen gemäßigt, man hat noch nicht so viel Fliegen, Mücken, Bremsen und das Frühjahr, wenn halt die Natur erwacht oder das Herbst, wenn Erntezeit ist, das hat oft noch mal einen ganz anderen Reiz, als wenn man so durch die knallige Sommersonne reitet. Aber der Winter kann toll sein zum Wanderreiten. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung. Auch der Winter, wenn die Seen zugefroren sind oder der knallblaue Himmel hinter den entlaubten Bäumen. Also einfach nur die Schönheit der Natur sehen. Den Pferden, also meine Pferde leben ganzjährig draußen, kommen mit jedem Wetter zurecht. Und die Pferde sind eigentlich in jeder Jahreszeit fröhlich unterwegs.
Dem macht Spaß. Kommen wir nochmal auf einen kleinen Rückblick auch auf die letzten Jahre, auf die letzten Monate. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Die Corona-Zeit hat ziemlich Bleiern auf uns gelastet und es ist natürlich auch noch nicht ganz vorbei. Aber ich glaube, wir genießen jetzt einfach erstmal die nächsten Wochen und Monate, die vor uns liegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Wunsch bei vielen Menschen da ist, auch gemeinsam wieder auszureiten, dass das ein ziemlich großes Bedürfnis ist.
Ja, es gibt natürlich den einen oder anderen, der die Erfüllung darin findet, ganz alleine mit seinem Pferd im Gelände unterwegs zu sein. Aber den meisten Menschen gefällt es doch besser in Geselligkeit. Ist natürlich auch eine Frage der Sicherheit. Das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Aber wenn man die Erlebnisse unterwegs teilen kann oder sich unterwegs auch mal mit Rat und Tat helfen kann, keine Ahnung, dann ist vielleicht ein Pferd, was nicht an einer Baumwurzel vorbeigehen möchte, kann ja mal passieren. Oder ein junges Pferd traut sich noch nicht ins Wasser zu gehen. Und wenn man dann halt mit mehreren unterwegs ist und sich dann mit seinen Erfahrungen, mit seinem Wissen weiterhelfen kann, das macht einfach umso mehr Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man dann in der Pause oder abends irgendwo in einer netten Gaststätte sitzt oder von mir aus zeltet und am Feuer sitzt und sich dann mit anderen darüber unterhalten kann, was man erlebt hat oder auch über ganz andere Dinge unterhalten kann. Ja. Ich finde, also mir persönlich macht es mehr Spaß, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern einfach mit netten Leuten um mich rum.
Nee, Reiter sind ja eigentlich auch immer recht kommunikativ und danach einfach noch ein bisschen zusammenzusitzen und noch ein bisschen was zu trinken und auch darüber zu erzählen, glaube ich, über seine Erlebnisse. Das ist ja auch was richtig schön ist. Das tut einem, glaube ich, gut. Das ist auch ganz gut für die Seele, ne?
Auf jeden Fall, ja. Das ist ein ganz wesentliches Element. Beim Wanderreiten, nicht nur das Reiten als solches, nicht nur der Sport, sondern eben auch so die Geselligkeit dabei.
Ja. Wie schaut es aus? Gibt es in der letzten Zeit auch so einen Trend hin zum Wanderreiten? Weil ich glaube, viele Menschen haben auch gerade in den letzten Monaten haben die Natur noch mal ganz besonders schätzen gelernt, haben auch gemerkt, was sie uns einfach so zurückgibt, die Ruhe, die wir manchmal nicht finden, das Eintauchen einfach in ein Naturerlebnis. Haben Sie das noch mal so beobachtet, dass es von viel mehr Menschen auch noch mal vielleicht ein bisschen bewusster wahrgenommen wird als früher war das ja immer so ein bisschen für uns normal. Man hat halt das gemacht, was man vorhatte, man hat geplant, hat es dann auch getan, dass dieses Erlebnis einfach noch mal ein bisschen besonders geworden ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt kein Zahlenmensch, aber ich bin ziemlich sicher, dass es auch Statistiken gibt, die hinterlegen, die belegen, dass es einen doch ernstzunehmenden Trend hin zum Wanderreiten gibt. Viele Menschen möchten einfach, man hat jeden Tag Turnier im Beruf. Mhm. Man muss jeden Tag seine Frau oder seinen Mann stehen. Man hat Termindruck und dann in der Freizeit oder auch im Urlaub einfach mal die Seele baumeln zu lassen, das ist glaube ich, schon ziemlich im Trend, ziemlich im Kommen. Und ich habe ja einen professionellen Wanderreitbetrieb. Wir arbeiten mit knapp unter 20 Pferden, sind in der Regel mit zwei Gruppen unterwegs. Und die Menschen, die zu uns kommen, sagen mir durch die Bank, Sabine, in dem Moment, wo ich auf den Hof komme und Pferdeluft schnuppere,
fällt alles erst ab,
wenn ich dann auf dem Pferd sitze, dann ist alles von mir abgefallen. So schnell geht das bei keiner anderen Freizeitbeschäftigung. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch an den Pferden. Die nehmen, die nehmen man einfach so mit Beschlag und ziehen einen, reißen einen mit, emotional und auch von den Tätigkeiten, die man so zu tun hat. Man ist sofort in einer anderen Welt und sofort fängt die Erholung an.
Ja, ja. Es ist natürlich auch die Aufmerksamkeit, die sie einfach fordern. Ne? Da hat man, ja, man muss wirklich präsent sein, man fängt an zu satteln oder man kümmert sich ein bisschen um den Stall und dann geht es auch schon los. Das ist, und ich glaube, man kann das und das tut einem auch gut, ne? Wirklich dieses Eintauchen in wirklich mal eine ganz andere Welt, ne? Die mit allem auch dann aufgefüllt wird. Ne? Kommen wir nochmal so zu der Deutschen Wanderreitakademie. Ich denke mal, für viele ist das vielleicht nicht ein Begriff oder man kann sich schwer vorstellen, was dahinter steckt. Auf was wird dann auch bei der Ausbildung zur Wanderrittmeisterin besonders geachtet? Dahinter steckt ja auch, glaube ich, eine ganz eigene Philosophie.
Dahinter steckt eine ganz eigene Philosophie. Herbert Fischer, der Gründer der Deutschen Wanderreiterakademie, hat das, wie ich finde, sehr schön beschrieben. Und zwar definiert er Wanderreiten als eine erlesene Komposition aus den Erlebniselementen Natur und Landschaft, Kultur und Historie, Reiten in angenehmer Gesellschaft auf freundlichen und zuverlässigen Pferden mit kulinarischem Genießen und einem Hauch von Abenteuer.
Okay. Also ein Gesamterlebnis quasi, ein Gesamtpaket.
Ja, genau. Hm? Und wie man jetzt da hinkommt, das ist auch wirklich klar, der Hauch von Abenteuer, der ist dann sozusagen das Salz in der Suppe, aber Abenteuer ist nicht, wenn Chaos entsteht. Mhm. Und ich meine, ein bisschen Abenteuer kann man immer mal haben, sei es der umgefallene Baum, um den man drumherum muss, oder dass ein Pferd ein Hufeisen verliert und man sich helfen muss. Also irgendwas kann immer mal unterwegs sein. Oder einem Reiter wird schlecht, keine Ahnung. Mhm. Oder man verreitet sich mal. Aber man muss so gut wie möglich darauf vorbereitet sein. Natürlich ist das Reiten für den Rittführer ganz wesentlich. Der muss reiten können, der muss sein Pferd in allen Gangarten an jeder Position der Gruppe vernünftig reiten können. Er muss natürlich auch den Mitreitern Tipps und Hilfestellungen geben können, wenn da Probleme oder Fragen auftauchen. Und so ist die Ausbildung bei der Deutschen Wanderreiterakademie in 4 bzw. 5 Stufen gegliedert. Mhm. Es beginnt mit der ersten Stufe, das ist der Geländereiter. Der Geländereiter, da sind die Anforderungen in etwa vergleichbar mit dem Pferdepass bei der FN, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Die nächste Stufe ist der Wanderreiter. Der Wanderreiter muss dann schon in der Lage sein, alleine mit seinem Pferd unterwegs zu sein, muss Karte und Kompass, also Navigation, beherrschen und muss Notbeschlag beherrschen. Ich weiß, dass das ein kritisches Thema ist, Hufbeschlaggesetz und so weiter. Man darf also nicht einfach Hand anlegen bei fremden Pferden. Aber was will ich denn machen, wenn ich auf einem Wanderritt bin, in the middle of nowhere, und mein Pferd verliert ein Eisen? Es ist steiniger Untergrund und ich kann ja nicht warten, bis der Hufschmied mit dem Hubschrauber eingeflogen kommt. Dann geht es halt nicht weiter. Natürlich kann ich versuchen, zu Fuß weiterzugehen, aber es gibt auch Untergründe, wenn ich noch 10, 15 Kilometer im Schritt über Geröll gehe, dann
habe ich das nächste Problem, ne? An der Backe, genau.
Habe ich das Problem und mein Pferd kann einfach nicht mehr weiterlaufen, weil die Hufe so runter sind. Also halte ich es schon für durchaus sinnvoll und vernünftig, dass der Wanderreiter in der Lage sein muss, bei seinem eigenen Pferd zumindest ein Hufeisen, was abgefallen ist, das eventuell wieder gerade zu zimmern und das durch die alten Löcher wieder unterzunageln, sodass man halt für das Pferd unbeschadet bis zum nächsten Schmied kommt, der dann professionell eventuell nochmal neu beschlägt. Mhm. Und die Prüfung besteht dann darin, bei der Deutschen Wanderreiterakademie, die Prüfung zum Wanderreiter, dass man mehrere Tage mit seinem Pferd alleine unterwegs ist. Ich weiß, über das allein unterwegs sein gibt es verschiedene Auffassungen, aber hier geht es einfach mal um diese Prüfungssituation, dass man einmal unter Beweis stellt, man ist dazu in der Lage, das Pferd ist gut genug ausgebildet, ist entsprechend sicher und ich weiß auch, wie ich meine Ausrüstung sortiere, was ich dabei haben muss.
Ja.
Ich weiß, wie ich mich orientiere, ich weiß, mir eine schöne Strecke auszuarbeiten und finde die auch.
Ja, da hätte ich ja wahrscheinlich meine Probleme. Aber ja, genau. Nee, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, dass man einfach der Situation auch gewachsen ist und eben halt auch, wenn keiner mal da ist, den man jetzt fragen kann, wo geht's denn jetzt lang? Ne?
Ganz genau, so ist es. Mhm. Bei den nächsten Stufen geht es dann darum, also die Rittführer, als nächstes kommt dann der Geländerittführer. Der Geländerittführer muss in der Lage sein, eine Gruppe von Menschen in bekanntem Gelände zu führen. Da kommt dann halt das Thema Gruppendynamik, Menschenkenntnis, Psychologie ganz wesentlich mit dazu, wenn man Führung übernimmt. Und der Wanderrittführer ist in der Lage, eine Gruppe von ihm unbekannten Menschen auf ihm unbekannten Pferden durch ihm unbekanntes Gelände zu führen. Ich habe damals meine Prüfung zum Wanderrittführer in den Hochvogesen gemacht. Mhm. Und das war schon von der Navigation wirklich anspruchsvoll, vor allen Dingen, weil da immer Nebel ist.
Oha, ja. Ja, Sie sprachen es gerade schon mal an. Ich würde ganz gerne mal auf diesen Punkt Psychologie nochmal einsteigen, weil ja, ich denke mal, das sind solche Situationen. Ich kenne es zum Beispiel beim Segeln auf dem Schiff. Man sagt ja auch immer, segel mit jemandem zusammen und nach 2 Tagen weißt du, wen du vor dir hast. Wie ist das für Sie? Weil Sie müssen ja auch, wenn Sie eine neue Gruppe übernehmen, sehr schnell herausfinden, nicht nur vom Reiterlichen vielleicht, wo das Level ist und was Sie jemandem zutrauen können, dass Sie niemanden überfordern. Die Sicherheit ist ein großer Aspekt. Aber ich denke auch mal, zu gucken, dass das eine runde Gemeinschaft wird, eine schöne Gruppe, die auch Spaß an der Sache hat. Was haben Sie da im Laufe der Jahre so gelernt?
Bei uns melden sich ja die Leute entweder nach dem Telefonat oder auch über unseren Online-Shop an. Das heißt, wir wissen nicht immer, wer da kommt. Ein bisschen eine Vorstellung hat man natürlich schon aufgrund des E-Mail-Verkehrs. Mhm. Aber ganz wichtig ist, dass man in dem Moment, wo sich alle treffen, also meistens entweder ist es am Vorabend, für die längeren Ritte kommen, reisen die Leute bereits am Vorabend oft an und übernachten und sind zum Abendessen da, dass man dann am Tisch einfach schon mal sich so ein Bild macht, wie tickt der Einzelne, also einfach so, was die Persönlichkeiten angeht. Ist jemand ängstlich und zurückhaltend oder ist da jemand bei, der vielleicht sehr forsch und fordernd auftritt und die anderen also nur an sich denkt und die anderen in den Hintergrund drängt und wenn einem das dann an dem ersten Abend oder spätestens morgens bei der Vorstellungsrunde bewusst wird, dann kann man natürlich versuchen, bei der Gruppenführung darauf einzuwirken, mit dem Ziel, dass eben alle zum Zuge kommen, alle Spaß haben und nicht einer das beste Essen, die besten Zimmer, alles das Beste für sich reklamiert und andere dann eben zu kurz kommen. Mhm.
Das heißt, da können Sie auch schon mal so ein bisschen eingreifen, ne?
Ja, genau. Das ist ganz wichtig, dass der Rittführer dann auch mal eventuell moderierend eingreift. Am besten so, dass es nicht auffällt, damit wir auch kein Bevormunden sind. Ja, also bei uns alles erwachsene Menschen, die kommen. Ja. Aber dann schon doch so ein bisschen so moderieren, dass eine tolle Gemeinschaft in der Gruppe entsteht. Auch wenn die Menschen sich vielleicht nie wieder begegnen oder sich auch ansonsten im normalen Leben nicht begegnet werden. Mhm. Aber dass man im Idealfall das Gefühl hat, Mensch, hier mit den Leuten, mit denen ich jetzt für 4 Tage zusammen bin, mit denen könnte ich jetzt noch 4 Wochen weiterarbeiten. Ja.
Und wächst eine Gruppe auch zusammen so ein bisschen dann. Ne? Was war denn so? Ich denke mal, Sie haben ganz, ganz viele Erfahrungen da gemacht. Was war denn die skurrilste oder vielleicht auch die gefährlichste Situation, wo Sie noch so dran denken und sagen, das hätte ich nie für möglich gehalten oder puh, das war gut, dass wir da heil durchgekommen sind?
Ja. Das war noch ganz zu Anfang. Da mussten wir unter einer Eisenbahn drunter her und diese Unterführung, die sah am Anfang ziemlich breit aus und ich war, also es war jetzt am Anfang meiner Wanderrittführerkarriere und ich Trottel, anstatt dass ich da einfach mal vorher durchgehe ohne Pferd, habe ich dann gleich gesagt, so, wir sitzen jetzt ab, wir führen die Pferde da durch. Und es war haarscharf. Beim Westernsattel hat das Horn geschrappt und da konnte man aber nicht mehr zurück. Es waren vielleicht 4, 5 Pferde.
Ja.
Und wir sind dann durchgekommen, aber ich habe hinterher gedacht, Zuki, was warst du für ein Trottel? Das hätte echt ins Auge gehen
können. Das war wirklich knapp.
Ja, das war wirklich knapp. Und gut, das war mir echt eine Lehre. Also sowas würde ich natürlich
nicht machen. Das passiert einmal und nie wieder, genau, ja.
Haben wir wirklich Schwein gehabt. Und dann gab es natürlich mal so Situationen, die man nicht planen kann. Ein Ballon war das, genau. Mhm. beim Ballon und direkt über uns und lässt dann auch nochmal das Gas ab und, oder macht es rein, ich weiß gar nicht, das zischte und faucht auf jeden Fall. Ja, was will man machen denn? Ich habe einfach dann den Reitern gesagt, tut so, als wäre da nichts, ignoriert das einfach, atmet aus und singt ein Lied.
Und sie haben gesungen.
Das mache ich oft, wenn so Situationen sind, zum Beispiel auch wenn man auf der Fähre ist. Also die meisten meiner Pferde kennen Fähre und stehen dann da ganz, ganz entspannt, aber man hat doch immer wieder mal ein Pferd, was das ganz gruselig findet, wenn dann da diese Klappe hochgeht und wenn das anfängt, sich zu bewegen und wenn das Land sich entfernt. Mhm. Aber am schlimmsten sind ja eigentlich die Reiter, weil die Reiter denken, dass die Pferde das gruselig finden müssten. Und wenn man dann singt, dann atmet man fällt nicht die Luft an. Das heißt, die Körperspannung wird eine andere. Ja. Und das ist uns Reitern ja nichts Neues, dass die Pferde unwahrscheinlich auf die Körperspannung reagieren. Und wenn sie dann merken, auch die singen alle und die atmen alle vernünftig.
Dann kann nichts Schlimmes los sein. Ja, wenn man dann auch so schnell, also immer auf jeden Fall ein Lied parat haben, ne? Wenn man schon mal losreitet, dass man im Notfall weiß und nicht noch lange überlegen muss, was singen wir denn jetzt. Genau.
Aber so die Situation, die mal so am, das hatte jetzt nichts mit dem Reiterlichen zu tun, aber da habe ich echt geschwitzt. Und zwar machen wir einmal im Jahr oder manchmal alle 2 Jahre den sogenannten Rheinhessen-Ritt. Das heißt, wir reiten durch Rheinhessen, die größte Weinbaugegend Deutschlands. Eine Freundin von mir wohnt in Rheinhessen und ist mit einem Winzer verheiratet. Und die Annegret arbeitet mir mal eine wunderschöne Strecke von Weingut zu Weingut aus. Und da war es dann in den ersten Jahren so, dass wir am letzten Tag den Rhein überquert haben mit einer Fähre, um dann am letzten Tag noch in Schloss Vollraths mittags zu sein und abends im Kloster Eberbach anzukommen, was natürlich unglaublich stimmungsvoll ist. Okay, das hat ein paar Jahre auch schon gut geklappt und in dem Jahr war ein Jazzfestival am Rhein. Ich frag Annegret zusammen, hast du eigentlich bei der Fähre Bescheid gesagt, dass wir kommen? Und sie, nee, das habe ich nie gemacht, das war doch auch nie ein Problem. Ich dachte, na gut. Okay, wir kamen zu der Fähre und es kam, wie es kommen musste. Der Fährmann stemmt die Arme in die Seiten und sagt, Pferde nehme ich nicht mit. Und wir doch, wir haben auch eine Beförderungspflicht. Und er, nee, Pferde nehme ich nicht mit, ich habe da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, mache ich nicht. Und dann, ich meine, mit dem Auto fährt man einfach zur nächsten Brücke, die so 20 Kilometer entfernt ist, und dann fährt man über die Brücke mit Pferden, hätten wir dann unser Tagesziel nicht geschafft. Schwimmen geht auch nicht durch den Rhein, so ein Murks. Und ich hätte schreien können. Und dann habe ich zu Annegret gesagt, Annegret, bitte übernimm du die Verhandlungen, weil also ich kann dann schon mal echt explodieren. Und Annegret, die ist einfach sehr diplomatisch. Und dann hat Annegret mit dem verhandelt und wir haben uns dann auch mal kurz zurückgezogen und einen kleinen Plan gemacht. Es war ein Sonntag, also das heißt, man konnte jetzt auch keine Rechtsanwälte anrufen und fragen, wie die Situation ist. Und dann sagt Annegret so, weißt du was, Sabine, ich rufe jetzt mal bei der Polizei an. Vielleicht haben die ja eine Idee. Und Annegret hat dann bei der Polizei angerufen. Ich dachte schon, das bringt ja nichts. Was sollen die sich beim Notruf da mit so einer Weibertruppe abgeben, die mit ihrem Gäuel nicht über den Rhein kommt? Aber Potztausend, offensichtlich war da gerade irgendwie ein Zeitfenster frei und die waren total nett am Telefon. Und Annegret auch mit schmelzender Stimme hat sie die Problematik dargestellt. Und jemand, es dauerte keine 5 Minuten, da kam ein Funkwagen an. Und dem Funkwagen entstieg ein Sascha Hehn-Typ. Kennen Sie noch Sascha Hehn?
Traumschiff, ja.
Ein großgewachsener, super gut aussehender Beamter stieg da aus, strahlte uns an und in dem Moment wusste ich, das klappt. Und dann
Sascha macht's, ja.
Das war so lustig. Dann sind wir da zu dem Fährmann und der Fährmann, aber selbstverständlich nehme ich sie mit.
Und zack, waren sie drüben.
Zack, waren wir drüben. Wir haben dann auch artig da die Pferdeäppel, die natürlich dann entstehen, alles weggemacht, uns wirklich gut benommen, die Pferde haben sich gut benommen.
Ja. Sie haben den Weg geebnet für weitere Pferdetransporte mit der Fähre. Nee, aber kommen wir nochmal zu den Hauptfiguren. Wir haben jetzt immer so ein bisschen übers Reiten gesprochen, aber natürlich Hauptfiguren sind die Pferde. Was macht denn eigentlich so ein gutes Wanderreitpferd aus? Man kann ja sehr wahrscheinlich nicht auf jedes Pferd einfach ein paar Packtaschen legen und sagen, so, jetzt machen wir mal einen Wanderritt. Und Sie haben zum Beispiel viele, viele Berber und Araber-Berber. Ja. Warum gerade diese Rasse? Und was gibt es dann noch für Alternativen? Worauf sollte man achten?
Da gibt es natürlich zum einen sehr viele persönliche Vorlieben und Abneigungen. Ich hatte mal einen Reiter mit dabei, der ist mit seinem Shire Horse mitgeritten für eine Woche Und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Die beiden waren ein Top-Team, egal an welcher Stelle man die einsortiert hatte. Das hat wirklich perfekt funktioniert. Für mich wäre jetzt das Shire Horse nicht das optimale Wanderreitpferd aufgrund der Größe, weil man ja beim Wanderreiten auch immer mal wieder
absteigen. Ja, wie kommt man da wieder drauf?
Genau, wie kommt man da wieder drauf? Oder wenn man durch den Wald reitet und nicht alles freigeschnitten ist, dann kann es schon mal passieren, dass man auf dem Shire Horse mehr SD ins Gesicht bekommt als kleineres Pferd. Aber prinzipiell würde ich mal sagen, mit der richtigen Ausbildung und mit dem richtigen Training kann man erstmal mit dem Pferd seiner Wahl unterwegs sein. Oder war meine Dame dabei mit ihrem wirklich top ausgebildeten Dressurpferd, die ritt auch Damensattel. Also es war wirklich eine Freude, die beiden das zu sehen. Aber für mich als Wanderreitbetrieb sind Pferde mittlerer Größe gut, einfach aus dem Grund aufsitzen, absitzen. Und ich habe auch Reiter, die jetzt schon ein bisschen älter sind, die nicht mehr so gut auf große Pferde raufkommen würden. Dann
Wendiger sind sie also wahrscheinlich, ne?
Ja, sind oft wendiger, leichtfutterig, ist für mich ganz wichtig. Mhm. Also ein gutes Wanderreitpferd muss leichtfutterig sein, damit es, wenn es 5-6 Stunden am Tag in Arbeit ist, nicht abbaut. Klar, ich kann natürlich füttern. Das tun wir auch. Wir füttern Hafer zu, wir füttern Kraftfutter dazu. Es gibt Heukopf, je nachdem. Es gibt Wiese. Aber wenn trotz entsprechender, ausreichender Fütterung ein Pferd dann anfängt abzubauen, dann ist es blöd, weil der Sattel dann am Widerrist anfängt aufzuliegen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Wanderreitpferd muss nervenstark sein. Ich meine, einige Pferde kommen schon nervenstark zur Welt. Ansonsten muss man das halt trainieren, aber es gibt natürlich bestimmte Pferderassen, die da doch nervenstärker sind als andere Pferderassen. Mhm. Und bei den Berbern mag ich eben Berbern und Araberberbern. Die sind einerseits spritzig, aber andererseits auch nervenstark. Die erschrecken sich mal, ja, klar, aber gucken sofort hin und sind auch gleich wieder down to earth. Ja. Und dann war es das auch. Mhm. Die sind dann nicht den restlichen Tag außer Rand und Band.
Ja. Wie lang ist so eine Strecke, wenn Sie zum Beispiel auf einem Trail unterwegs sind? Worauf müssen sich da Pferd und Reiter einstellen?
An Streckenlänge, meinen Sie jetzt?
Ja.
Ja. Also die Deutsche Wanderreiterakademie empfiehlt zwischen 25 und 30 Kilometer Tagesetappe. Mhm. Im Gebirge vielleicht manchmal auch sogar nur 20, wenn man da doch mal steilere Auf- und Abstiege hat und auch nur viel im Schritt unterwegs sein kann. Das hört sich jetzt wenig an, es ist auch nicht viel. Mit dem Fahrrad kann man deutlich weitere Strecken zurücklegen. Aber beim Wanderreiten geht es ja auch nicht unbedingt darum, schneller, höher, weiter, sondern ganz im Gegenteil, Entdeckung der Langsamkeit, Digital Detox, das sind für mich Begriffe, sich in der Landschaft fallen lassen, mit dem Pferd die Landschaft, die Natur genießen. Und natürlich kann ich auch mal ein kleines Galöppchen machen oder auch ein längeres Galöppchen. Das gehört dazu, gerade bei uns in Brandenburg, wo man zum Teil herrliche Waldwege hat, Wiesenwege hat, tolles Geläuf. Natürlich erfreut das die Seele des Reiters und des Pferdes, da auch mal zu galoppieren.
Ja.
Aber die Grundgangart ist Schritt, also wir sagen so 50-60% Schritt, eher 60 und der Rest kann sich dann auf Trab und Galopp verteilen. Und wenn man 5-6 Stunden im Sattel ist, dann ist es so, dass man das Pferd 6-8 Wochen reiten kann und es kommt schöner zurück. Das heißt, die Muskeln, es ist einfach ein bisschen muskulöser noch geworden. Die Hufeisen sind abgewetzt, okay, da kann man neue drauf machen, aber das Pferd würde das auch 10-12 Wochen durchhalten. Mhm. Wenn man jeden Tag 50-70 Kilometer reitet, das geht dann schon doch sehr
An die Substanz dann auch nur.
Und man muss ja auch an die Reiter denken. 5-6 Stunden für uns heißt es, wir frühstücken um 8. Wir gucken, dass wir zwischen 9 und 10 im Sattel sind, so um 12:30 wird Mittagpause gemacht, um 3 wird weitergeritten, zwischen 5 und 6 kommt man an. Das ist so der Standardtag. Mhm. Und dann hat man abends noch Zeit, sich zu duschen, man kann schön essen, man kann früh ins Bett gehen, man kann ausschlafen, sodass man erholt ist, auch was von der Gruppe und was von der Landschaft hat. Wenn man mit 50-60 Kilometern am Tag rechnet, dann ist man Stress, einfach schnell unterwegs, ist Stress und nicht so sehr eine Erholung.
Ja.
Haben wir ja nicht gute Erfahrungen gemacht.
Ja. Wie ist das? Was passiert auf so einem, weil das ist ja dann doch eine sehr intensive Zeit, die Mensch und Pferd auch zusammen sind. Was passiert da mit den meisten? Ich denke mal, das ist ja wirklich, man kommt da ganz anders raus, als wie man reingegangen ist, auch von der Beziehung her miteinander.
Ja. Also ich versuche bei unseren Wanderritten, egal ob das jetzt ein Tag ist oder ob man jetzt mehrere Wochen am Stück unterwegs ist, ich versuche immer eine Pferd-Reiter-Kombi zu finden, die zusammenpasst. Und ich höre das dann auch von den Gästen, wenn die sich das nächste Mal anmelden, ja, ich hatte da das und das Pferd und da war das und das und wir sind zusammengewachsen als Team oder ich habe das und das von dem Pferd mitgenommen, so als als inneren Input.
Ja.
Und es geht jetzt auch über das Reiterliche hinaus. Klar, man muss erstmal wissen, wie tickt das Pferd, wo sind Gas und Bremse, sozusagen. Also wie harmonieren die reiterlichen Hilfen, wie reagiert das Pferd auf meine reiterlichen Hilfen. Darauf muss man sich einstellen, gar keine Frage. Aber dann ist es eben auch so die Persönlichkeit oder dass jemand sagt, Mensch, dieses Pferd mit seiner Art, das hat mich dazu gebracht, auch mal wirklich loslassen zu können, weil ich kann mich da total drauf verlassen. Dass jemand sagt, ich habe jetzt Seiten beim Reiten entdeckt, die mir vorher noch nie aufgefallen sind. Und das freut mich dann immer, wenn jemand das Pferd auch als ein Lebewesen, als einen Kamerad für diese Zeit betrachtet und nicht nur als ein Fortbewegungsmittel.
Nee, Sie haben schon gesagt, der Weg ist das Ziel. Und kommen wir noch mal so ein bisschen auf die Natur zu sprechen. Bevorzugte Ziele, Destinations, ist das das Meer? Die sind im Havelland ansässig. Wo ist Ihr größter Radius? Wo sind Sie überall unterwegs?
Man muss jetzt Ehrlichkeit halber sagen, wir sind jetzt nicht im eigentlichen Havelland unterwegs, also in der brandenburgischen Region, die Havelland heißt, sondern wir sind in der Region Oberhavel unterwegs. Mhm. Aber die Havel ist auch bei uns und Wanderreiten in Oberhavel, das hört sich irgendwie so unpoetisch an.
Ja, weil man nichts damit verbinden kann. Also ich wüsste jetzt, Oberhavel würde mir jetzt nicht sagen. Ich wüsste jetzt nicht, ist das Fisch, Fleisch, ist das, ja.
Ja, genau, den Landkreis Oberhavel kennt kein Mensch. Und ich meine, ist ja nicht gelogen, weil die Havel direkt bei uns entlang fließt und das eine Autobahndreieck oder das eines der nächsten Autobahndreiecke, wo man dann abbiegt, wenn man zu uns will, ist eben auch das Dreieck Havelland. Und von daher passt es schon. Mhm. Also wir sind ansässig in Schönermatt bei Gransee, das ist so ungefähr 60 Kilometer nördlich von Berlin. Und bei den Tagesritten hat man einen Radius um Schönermatt von 15 Kilometern. Ungefähr, also ich rechne immer 30 Kilometer für einen Tagesritt, das heißt, ich kann nicht weiter als 15 Kilometer vom Hof weg. Das sind alles ganz kleine Orte, die im restlichen Deutschland kaum jemand kennen wird. Rheinsberg vielleicht noch, das ist ein Tagesritt entfernt, 30 Kilometer entfernt. Neuruppin, Altruppin, da gehen dann die längeren Ritte hin. An den Stechlinsee, der wird vielen bekannt sein aus dem Roman von Theodor Fontane. Da reiten wir gerne hin. Gibt es eine ganz urige Pension, wo man auch in der Nähe die Pferde unterstellen kann. Und ganz tolles Fisch, also zwar einfach, aber ganz tolles Fischlokal. Und vor allen Dingen einen ganz tollen Förster, der mit uns durch sein Revier reitet. Und das ist ein Thema, was wirklich viele Menschen interessiert, der Wald. Wir haben ganz viel Wald bei uns in der Gegend, durch die Wälder zu reiten, nicht nur, weil es da ein bisschen Schatten hat im Sommer, sondern es ist auch ein ganz großes Interesse am Wald, also jetzt gerade auch im Hinblick auf Klimaschutz. Ja, es hat, glaube ich, inzwischen der letzte Volltrottel verstanden, wie wichtig der Wald für den Klimaschutz ist. Und diese Ritte mit dem Förster, die sind einfach grandios. Der steigt extra für uns in den Sattel, reitet mit uns durch sein Revier, hat dann 15 Stationen ausgearbeitet, von der blauen Mosaikjungfer über irgendwelche Wildkameras, über irgendwelche Wolfssichtungen, über irgendwelche verlandeten Seen und erklärt das wirklich so mitreißend, dass hinterher jeder Förster werden will.
Ja, Frau Zugmantel, es war sehr, sehr schön. Ich glaube, ich zum Beispiel habe jetzt richtig Lust bekommen, wenn ich Zeit hätte, wirklich im Herbst mal vorbeizukommen und mich einfach mal einzulassen auf ein paar Tage, mal abschalten und mal unterwegs sein. Sagen Sie uns noch, wenn man mal vorbeischauen möchte, mal mitmachen möchte, Homepage, wie findet man sie am besten?
Ja, wir haben eine Homepage, die findet man unter www.wanderreiten-havelland-2l.de. Wenn man Sabine Zugmantel eingibt, findet man das auch, aber ansonsten die Homepage wanderreiten-havelland.
Ja, prima. Frau Zugmantel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Erzählungen. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn oder unseren Newsletter gerne auf cavallo.de. Viel Spaß wünschen wir euch natürlich auch mit der aktuellen Ausgabe von Cavallo. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Zugmantel.
Danke, Frau Stadinger. Tschüss, vielen Dank.
Danke.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.